Wie gehört, habe ich für heute das Thema Krankheit mal ausgesucht. Ich möchte das an zwei Abenden behandeln, weil es doch relativ komplex ist. Ich möchte einmal die mehr körperliche Seite anschauen und dann auch mehr die geistige Seite. Andererseits bleibt nichts übrig, als das Thema doch kursorisch, exemplarisch darzustellen. So ein paar allgemeine, grundsätzliche Zusammenhänge und Perspektiven, die sich daraus ergeben. Und es wird natürlich nicht möglich sein, jetzt auf eigene und einzelne Krankheitsbilder einzugehen oder speziellen Fälle darzustellen, weil da die karmischen Konstellationen doch sehr komplex sind. Zunächst Krankheit als Gegebenheit. Man kann tatsächlich sagen, dass das Thema Krankheit und Gesundheit lebensbegleitend ist. Oft hat man in den jüngsten Kindertagen schon damit zu tun. Und wenn man sich so Menschenleben anguckt, wird man schnell feststellen, dass das wirklich lebensbegleitend ist. Es lässt einem irgendwie nicht mehr los. Und mit zunehmendem Alter hat man den Eindruck, dass dieses Thema immer dominanter wird. Und wenn man ältere Menschen mal beobachtet, wie sie sich unterhalten und über was sie sich unterhalten, ist Krankheit immer das Thema. Und wenn sie mal angefangen haben, darüber zu reden, dann gibt es normalerweise kein Ende mehr. Und ich glaube, das ist eigentlich schon genug an Begründung, diese Thematik auch einmal aus buddhistischer Sicht zu betrachten. Denn es ist wie immer eigentlich erstaunlich, welche Vielfalt und Vielzahl von Aussagen der Buddha auch zu diesem Thema gemacht hat. Da fange ich mal mit einem ganz banalen Einstieg an, einem kurzen Text aus dem Anguttara Nikaya. Da stellt der Buddha fest, es entstehen in diesem Körper mannigfaltige Leiden, als wie die Erkrankung von Auge, Ohr, Nase, Zunge, Leib, Kopf, Ohrmuschel, Mund und Zähnen, Husten, Engbrüstigkeit, Schnupfen, Entzündung, Fieber, Magenschmerzen, Ohnmacht, Durchfall, Gliederreisen, Ruhe, Aussatz, Beulen, Ausschlag, Schwindsucht, Fallsucht, Hautflechte, Jucken, Grind, Kretze, Räude, Erkrankung des Blutes und der Galle, Zuckerkrankheit, Lähmung, Flattern, Fistel. Jetzt höre ich einfach mal auf, weil diese Reihe reicht eigentlich schon, um zu sehen, wie vielfältig diese ganze Sache ist. Nur von den Symptomen her, nur von der Erscheinung her. Und wenn wir uns jetzt befragen, könnten wir relativ schnell noch jeder aus dem Stegreif 5 oder 10 weitere Krankheitsmuster hier einführen und die Liste nochmal wesentlich erlängern. Und diese Liste soll auch nur so etwas wie ein Stichwortgeber sein, um nochmal zu sagen, die Komplexität des Themas nur mal anzureißen. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, in ein neueres Buch zu gucken. Pindong, du wirst es kennen, das ist der Pschyrembel. Das ist so ein medizinisches Wörterbuch, das mittlerweile in der 261. Auflage erschienen ist, jetzt neu überarbeitet worden ist. Das hat 2200 Seiten und darin sind jetzt 20.000 Artikel überarbeitet und insgesamt 2000 neue Fachbegriffe drin. Zum Glück, muss ich sagen, müssen wir uns das nicht antun, weil dann werden wir schon schwindlig, bevor wir überhaupt sozusagen die Perspektive bekommen, die wir uns eigentlich anschauen möchten. Ich habe trotzdem das mal versucht, hier in den Raum zu stellen, um deutlich zu machen, dass Krankheit eine existenzielle Gegebenheit ist, und zwar eine umfassende, und zwar eine mit einem wirklich universellen Charakter. Und wie universell es ist, möchte ich in einem kurzen Dialog wiedergeben, den der Erwachte mit Nakula Pitta geführt hat. Nakula Pitta ist ein Anhänger des Buddha, der oft mit ihm im Gespräch war. Eines Tages suchte er ihn auf und sagte zu ihm Folgendes: Gealtert bin ich, o Herr, bejahrt und hochbetagt, in vorgerücktem Alter zu hohen Jahren gelangt. Siech ist dieser Körper beständig krank. Der Buddha antwortet: So ist es, Hausvater, so ist es, Hausvater. Siech wahrlich ist dieser Körper gebrechlich und empfindlich. Wenn einer einen solchen Körper herumträgt und ihn auch nur für einen Augenblick als krankheitsfrei ausgibt, was sollte dies anders sein als Torheit? Diesen Satz muss man sich mal genau angucken, denn da wird nicht gesagt, ja, der Mensch ist normalerweise gesund, aber ab und zu ist er halt auch mal krank, es geht nicht anders. Sondern hier wird gesagt, der Zustand der Krankheit ist eigentlich der Normalzustand. Wenn man glaubt, auch nur einen Augenblick, jetzt bin ich aber gesund, da hat man nicht wirklich hingeguckt. Es geht nicht bei Krankheit um diese groben Ausfälle, die unser Körper zeigt, sondern um einen durchgehenden Zustand, in dem sich diese Körperlichkeit befindet. Und das mag auch der Grund sein, warum der Buddha schon in der allerersten Lehrrede, die er gehalten hat, das war damals die Rede in Benares, wo er über die vier edlen Wahrheiten gesprochen hat, dass er damals schon das Thema Krankheit auch, also wie gesagt, in der ersten Belehrung mit angesprochen hat. Dies nun ist die edle Wahrheit vom Leiden. Geburt ist Leiden, Alter ist Leiden, Krankheit ist Leiden, Sterben ist Leiden. Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsinn und Verzweiflung sind Leiden. Vereint sein mit Unlieben ist Leiden, getrennt sein von Lieben ist Leiden. Was man verlangt, nicht erlangen ist Leiden. Kurz gesagt, die fünf Faktoren des Ergreifens sind Leiden. Feststellung, dass Krankheit im Kernbereich sozusagen dieser Thematik, die der Buddha in den Mittelpunkt seiner Belehrungen gerückt hat, steht, nämlich Krankheit. Und Krankheit ist, wenn man so will, auch eine der Hauptgrundformen, in denen Dukkha, in denen Unvollkommenheit überhaupt auftaucht. Und neben geboren werden, altern und sterben, ist Krankheit die Unvollkommenheit unseres Leibes. Jeder Mensch besitzt einen Körper und jeder Körper hat diese Eigenschaft, kränklich zu sein, krank zu sein, und damit ist die Leidhaftigkeit, damit ist Dukkha unmittelbar und unaufhebbar mit diesem Körper verbunden. Ob das jetzt eine Störung eines einzelnen Organs ist oder ob der ganze Organismus in Mitleidenschaft gezogen ist, das spielt da zunächst keine Rolle. Und bemerkenswert ist, dass dasselbe auch für den Körper des Buddha gilt. Man könnte vielleicht denken, naja, das ist so eine existenzbesondere Art, wie kann den das tangieren? Nein, auch der Körper des Erwachten ist von Krankheit betroffen gewesen. In den Texten ist mal die Rede von blutigem Erbrechen, von Ruhe oder öfter auch mal von der Tatsache, dass ihm der Rücken wehtat und er sich hinlegen musste und jemand anderen gesagt hat, kannst du die Belehrung des heutigen Abends für mich übernehmen. Was ich eben gesagt habe, ist der Hinweis darauf, dass der erste Daseinsfaktor, wir reden ja von den fünf Daseinsfaktoren, die eben im Zusammenhang mit Dukkha genannt worden sind, körperliche Krankheit, die Form von Dukkha ist, die Form von Leiden ist, die sich auf den Körper bezieht. Aber diese Leidhaftigkeit, dieses Phänomen Kranksein bezieht sich auch auf die anderen Daseinsfaktoren. Das hat man vielleicht nicht gleich im Blick, aber wenn man näher hinschaut, wird man das sofort feststellen. Der Buddha hat das so definiert, dass das Gefühl sich ausdrückt in Kummer, Jammer, Schmerz, Trübsinn und Verzweiflung. Das sind fünf Varianten des zweiten Daseinsfaktors Gefühl. Und das hat natürlich auch mit Krankheit zu tun, denn Krankheit hat ja die Eigenschaft, dass es in aller Regel mit manifestem Schmerz verbunden ist, also mit unangenehmen Gefühlen. Ob das Bauchweh ist, Kopfweh, Rückenschmerzen, was auch immer, da ließe sich auch eine ganze Latte jetzt aufzählen, wo Krankheit immer die Unvollkommenheit auch des Gefühls darstellt. Dann ist Dukkha definiert als das Vereintsein mit Unleben. Das betrifft die Wahrnehmung, also den dritten Daseinsfaktor, das Erleben. Und Kranksein als Vereintsein mit Unleben heißt, man muss zu bestimmten Zeiten erleben, was man einfach nicht will. Man muss Dinge erdulden und ertragen, die man nicht gerne hätte. Ob ich nun im Krankenhaus liege und nicht zu Hause, ja, ob ich ärztliche Untersuchungen über mich ergehen lassen muss, ob ich Medikamente einnehmen muss, die scheußlich sind, ob ich Operationen habe, was auch immer. Ständig ist man konfrontiert mit Dingen, die einem nicht lieb sind. Die Kehrseite davon, wir sind immer noch bei Wahrnehmung, beim Erleben, ist das Getrenntsein von Liebe. Ich habe eben über das Verbundensein von Unleben gesprochen und jetzt das Getrenntsein von Leben. Ja, wenn ich im Krankenhaus liege, bin ich eben nicht gemütlich zu Hause. Kann ich von meiner Glotze hocken. Oder meine Genussfähigkeit ist reduziert. Ich habe vielleicht keinen Appetit, kann nichts essen, nichts schmeckt mir. Ich kann die Wanderung, die ich am Wochenende vorhatte, nicht machen, weil das Beinchen nicht will oder ich erkältet im Bett liege. Dazu kommt die soziale Isolation. Wenn ich krank bin, da bin ich erstmal abgeschnitten von meinen Mitmenschen, mit denen ich sonst zu tun habe. Ich bin auf mich selbst zurückgeworfen und muss sehen, wie ich mit mir zurechtkomme. Die weitere Art, die weitere Form von Dukkha nennt der Erwachte, was man verlangt, nicht erlangen. Das bezieht sich auf die vierte Daseinsform, vierte Daseinserscheinung, nämlich Aktivität. Wenn ich krank bin, oh Schreck, kann ich nicht arbeiten. Klammer zu, das mag manchen freuen, aber wenn man krank ist, kann man auch nicht auf dem Fußballplatz und kann nicht auch im eigenen Garten werkeln oder kann unter Umständen nicht in Urlaub fahren, was auch immer. Braucht man gar nicht lange auszuführen, jeder kann sich das vorstellen. Ich wollte das nur zeigen, wie anhand der grundlegenden Begrifflichkeit, die der Buddha einführt, auch das Thema Krankheit gefasst und beschrieben werden kann. Wenn man das in einem einzigen Wort zusammenfassen will, kann man sagen, dass Krankheit ein großer Wohlverhinderer ist. Ja? Krankheit verhindert das, was man möchte. Man möchte zufrieden, froh und freudig sein. Krankheit macht da einen Strich durch. Jetzt ist etwas Dummes und geradezu existenziell gesehen Tragisches, dass Krankheit nicht nur einmal auftaucht, nicht nur in diesem Leben auftaucht. Der Erwachte im Samyutta Nikaya. Lange Zeit hindurch ist von euch das Elend der Krankheit ausgekostet worden. Mehr waren die Tränen, die euch entströmt und von euch vergossen wurden, da ihr das Elend der Krankheit auskostend, über Vereinigung mit Unlieben und Trennung von Lieben klagtet und weintet, als das Wasser in den vier großen Meeren. Warum das? Unbekannten Anfangs ist dieser Umlauf der Geburten. Nicht kennt man einen ersten Anfang der Wesen, die in dem Hemmnis des Nichtwissens, in der Fessel des Durstes gefangen, von Geburt zu Geburt umherwandern und umherlaufen. Heißt auf Deutsch, dass hier der Buddha unseren Blick für das Thema sozusagen kosmisch weitet. Er sagt, es ist nicht das erste Mal, dass wir das Thema jetzt auf dem Tisch liegen haben, das erste Mal, dass wir mit diesem Phänomen konfrontiert sind. sondern anfanglos waren wir immer wieder aufs Neue mit einem Problem konfrontiert, das bis heute noch nicht gelöst ist. Und das soll uns vielleicht an dieser Stelle schon ein bisschen warnen, dass wir in dieser Thematik nicht so kurzfristig denken, was mache ich denn jetzt gegen das System oder gegen das Symptom A, B, sondern merken, dass das eher ein grundlegendes Thema ist, das man entsprechend auch angehen muss. Das mag mal genügen, um so einen ersten Eindruck zu haben, was es mit Krankheit als Phänomen zu tun hat. Aber der Buddha fragt ja immer, wie er das auch kennt, woher kommen die Erscheinungen denn? Warum tauchen sie denn auf? Warum sind sie denn da? Nach Gar gibt es eine interessante Antwort. Da behandelt irgendeine Frau oder ein Mann die Wesen heftig und qualvoll. Geht mit Fäusten, mit Steinen, mit Stöcken, mit Waffen gegen sie vor. Da lässt ihn solches Wirken, also vollzogen, also vollbracht, bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode abwärts geraten, auf schlechte Fährte, zur Tiefe hinab in höllische Welt. Oder, wenn er nicht dahin gelangt und Menschentum erreicht, wird er, wo er da geboren wird, bresthaft sein. Das ist die Vorgehensweise, der zu Gepressen, also zu Krankheit führt, dass man da die Wesen heftig und qualvoll behandelt, mit Fäusten, mit Steinen, mit Stöcken, mit Waffen gegen sie vorgeht. Der Hintergrund dieser Aussage des Buddha ist eine Frage eines Brahmanen, der zu ihm kommt und sagt, du, ich sehe immer wieder, wie unterschiedlich die Menschen sind, wie unterschiedlich ihr Leben ist. Da gibt es solche, die sind schön anzuschauen, andere, die sind weniger schön anzuschauen. Da gibt es Reiche, da gibt es Arme, da gibt es Clevere, da gibt es Dumme, da gibt es Kranke und es gibt Gesunde, also relativ Gesunde. Was ist denn der Grund dafür, dass die Menschen so unterschiedlich sind? Und die generelle Antwort, die der Buddha gibt, ist, die Menschen sind so, wie ihre vergangenen Taten waren. Also die Menschen sind als Person und mit ihren speziellen Eigenschaften und mit dem, was sie erleben, die Geschöpfe ihres eigenen Wirkens. Sie sind die Erben ihres eigenen Tuns und Lassens. Das ist die generelle Aussage. Und wenn man jetzt speziell fragt, wie kommt es denn zur Unterschiedlichkeit von körperlichem Befinden, Gesundheit, Krankheit? Dann nennt er Verhaltensweisen, die zu körperlichen Störungen führen. Krankheit ist ja nichts anderes als eine mehr oder weniger gravierende Störung des Organismus, des körperlichen Befindens. Und in dem Absatz, den ich vorgetragen habe, wird ja gesagt, dass es die Verhaltensweisen sind, mit anderen Wesen übel umzugehen, die dazu führen, dass sich das sozusagen im eigenen Körper in dieser Weise negativ manifestiert. Das Pali-Wort, das da steht, heißt Vihetaka. Das heißt verletzend. Und da kann man den Mechanismus sehen zwischen Handeln und Erleben. Wenn ich jemanden grob körperlich beeinträchtige, ihn schädige, ihm Schmerzen zufüge, wenn ich jemand gewaltsam behandle, entweder mit meinem eigenen Körper, mit der Faust, mit der Hand oder mit Waffen, was auch immer, oder wenn ich sein physisches Wohlbefinden störe durch irgendwelche gewollten Aktionen, wenn ich sie in ihrer eigenen körperlichen Entfaltung hemme, wenn ich ihren Lebensablauf ja, in Turbulenzen bringe, dann ist das Ergebnis, dass ich selbst am eigenen Körper das später, früher oder später erlebe, was ich sozusagen anderen angetan habe. Klammeranmerkung, weil der andere ja nur der Spiegel meiner selbst ist. Das ist im Grunde gar kein anderer. Der andere ist immer nur ich selbst in einer anderen Form. Der Absatz, den ich vorgelesen habe, war ja sehr extrem. Nicht? Da wurde ja gesagt, wenn einer so handelt, kommt er entweder da ganz tief, wo es heiß ist, oder wenn er als Mensch geboren wird, ist er krank. Im Pali, ich habe extra nochmal nachgeguckt, heißt es da Vihetaka Chatika. Und Chatika heißt, dass er die Natur, den Wesenszug hat, andere zu quälen, ihnen Schmerzen beizufügen. Denn es ist schon ein Unterschied, ob ich jemand mal auch wissentlich und willentlich verletze. Ist nie gut, aber es ist ein Unterschied, ob ich das einmal mache oder im Leben 100 Mal. Oder ob das ein Wesenszug von mir ist, ob das ein Charakterzug von mir ist, andere immer zu kieksen, ihnen das Leben schwer zu machen, sie physisch zu malträtieren. Wenn das der Fall ist, also wenn das eine durchgängige Art ist, in der ich mein Leben gestalte im Umgang mit anderen, dann ist diese extreme Form von karmischer Resultate zu erleben. Man kann das auch so formulieren, je nachdem, wie ich gestrickt bin, jetzt oder früher war, entsprechend ist die Dominanz von Krankheit in meinem Leben. Es gibt ja Menschen, die werden 90 Jahre alt und waren im 72. Lebensjahr einmal krank. Da kommt das mal vor. Oder es gibt Menschen, die sind relativ gesund über viele Jahre hinweg, aber haben verschiedene Perioden, wo es mal nicht so gut geht oder sie richtig da niederlegen. Und es gibt andere, die sind zeitlebens irgendwie kränklich und schwächlich, haben kaum Regenerationsfähigkeit, verfügen nicht über die Lebenskraft, die einen gesunden Körper eigentlich ausmacht. Hängt, wie gesagt, davon ab, nach den Aussagen des Erwachten, wie unser vergangenes Verhalten war, wie ja, fest oder weniger fest verankert in unserer Psyche, in unserem Handeln diese Negativitäten waren. Nochmal in dieser Lehrrede, das ist die M135, die sich mit Karma beschäftigt, ist die Extremsituation genannt, um einfach die Bandbreite zu nennen. Aber wir wissen aus eigener Erfahrung und auch aus anderen Worten des Erwachten schon, dass es jetzt natürlich da die ganze Bandbreite gibt, alles in graduellen Abstufungen von ein bisschen krank, mal krank bis zu ewig und dauernd schwer krank. Das war eine generelle Aussage und ich will die jetzt an dem einen oder anderen Punkt noch mal ein bisschen näher verfolgen. Gibt es nämlich eine interessante Aussage im Samyutta Nikaya. Dort steht der Satz, 3 Arten Krankheiten gab es früher. 3. Das Wünschen, Hungern und das Altern. Doch 98 stiegen auf, seit man das Vieh zur Schlachtbank führte. Ein ganz berühmter Satz, der sich im Grunde mit der Frage beschäftigt, wieso kommt es denn, dass in der Menschheitsentwicklung an einem Punkt sowas wie ein sprunghafter Anstieg von Krankheit auftaucht. Wie gesagt, das Kränkliche ist immer irgendwo da, das gehört zur Existenz. Aber an einer Stelle der Menschheitsgeschichte geht das ja plötzlich nach oben. Und da sagt er, ja, das hängt damit zusammen, dass an einem Punkt die Menschen sich überlegt haben, so wir schlachten Tiere, um sie zu opfern und zu essen. Und was der Hintergrund dabei ist, geht ja nicht nur um das Material, das man isst, ja, dem Stofffleisch, sondern der Hintergrund ist, dass es in der Entwicklung des Menschen eine Phase gab, wo auch die Begehrlichkeit, nicht, das sinnliche Verlangen eine neue Dimension erreicht hat. Und die neue Dimension besteht darin, dass man zur eigenen Ernährung und zur eigenen Freude beginnt, den fleischlichen Leib anderer Wesen zu essen. Und die fallen ja nicht alle tot um, die werden ja nicht alle vom Blitz getroffen, dann wird das ja unproblematisch, sondern die werden systematisch von den Menschen geschlachtet. Und das muss man begreifen als eine Art von struktureller Gewalt, die sich in den Gesellschaften ausbreitet. Da wird sozusagen als Norm zur Kenntnis genommen und akzeptiert, dass man andere Wesen tötet, ja sie sogar züchtet, um sie zu töten, damit man das eigene Vergnügen hat, ja, Fleisch zu essen und den eigenen Leib mit dem Leib anderer zu ernähren. Abstrakt formuliert, was dahinter steht, ist Folgendes, dass sich entwickelt eine Lebenssituation, wo das Bedrängen anderer Wesen normal wird und damit umgekehrt auch das Bedrängtsein als Erlebensmuster auch normal wird. Also das Krankmachen anderer wird eine Art des Handelns, eine Norm zu handeln. Und das Kranksein wird eine normale Art, sich selbst vorzufinden. Weiterer Schritt. Bisher habe ich nur so ein paar Punkte genannt, wie man anderen Gewalt antun kann. Aber der Mensch ist ja schlau genug, dass er sich auch selbst auf vielfältige Weise Gewalt antun kann. Da ist er ja clever genug. Da gibt es eine ganze Reihe von Ursachen, wie der Mensch sich ja selbst malträtiert. Eine sehr beliebte, noch heute immer beliebter werdende Art ist einfach, sich ständig zu überanstrengen, sich zu überlasten, dem Körper mehr zuzumuten, als er eigentlich auf Dauer verträgt. Manche nehmen dann noch gefährliche Sportarten dazu, wo man entweder ständig auf die Schnauze fällt oder sich was bricht oder ganz und gar ja, sich den gar ausholt. Der ruinöse Umgang mit Drogen und Alkohol ist auch so ein Punkt, wie man diesem Körper alles gibt, was er gar nicht will und irgendwann die Rechnung dafür bezahlt. Und was ganz besonders Verbreitetes und Beliebtes ist natürlich die falsche Ernährung. Ich komme darauf nochmal zurück, weil im Kanon selbst auch als Musterbeispiel König Parsenadi genannt ist, der nicht nur ein Vielesser ist, sondern ein Zuvielesser ist und die entsprechenden Probleme hat. Das mag auch mal genügen, um nur ein paar Punkte aufzuzeigen, dass Krankheit nicht nur mit seinen Symptomen irgendwo aus dem Himmel auf uns herabrieselt, sondern dass das eine Ursachenkette hat, eine Bedingungskette, die sich einfach nur dann in diesen Symptomen manifestiert. Ich möchte nur davor warnen, wenn wir über Ursachen reden, dass wir jetzt versuchen herauszufinden, warum habe ich eigentlich das und das? Ja? Das kann man vergessen, wenn man die wirklich tieferen Hintergründe haben und wissen will, weil man die nicht rauskriegt. Also wir mit unserem Geist sind nicht in der Lage, das zu sehen. Die Bedingungsketten, die hier eine Rolle spielen, sind so komplex, dass der normale Mensch überhaupt nicht in der Lage ist, auch nur annähernd zu wissen, was habe ich wo, wann, zu wem getan, damit ich jetzt, weiß ich, Heuschnupfen habe oder ein Nierenproblem oder Gallenkolik oder sonst was. Also das kann man vergessen. Das Zweite, was man auch vergessen sollte, ist, sich mit anderen zu vergleichen. Es ist ja immer so Standard auch, dass die Frage auftaucht, warum eigentlich ich? Ja, es gibt 7 Milliarden Menschen, ich habe Schnupfen. So ungefähr. Warum ich und nicht die anderen? Die Frage, die hier angebracht ist, warum ich nicht? Ja, weil wir nach demselben Muster leben, unser Körper nach denselben Gesetzmäßigkeiten agiert und wir deshalb auch dieselben Krankheiten kriegen können wie andere auch. So, jetzt hole ich tief Luft, weil ich versuchen will, den Blick in eine andere Richtung zu lenken. Wir haben bisher mehr so eine Bestandsaufnahme gemacht. Was versteht man unter Krankheit? Wie kann man das sozusagen definieren? Wie empfinden wir das und wo kommt's her? Aber wichtiger ist natürlich der Blick nach vorne. Wie geht man denn mit Krankheiten um? Wenn es denn schon mal da ist, eine Lebenstatsache da ist, ja, da muss man doch sich Gedanken machen, wie reagiere ich in einer solchen Situation. Und da sind eine ganze Reihe von Gesichtspunkten zu beachten. Ich staune immer wieder aufs Neue, ja, wie umfangreich und vielschichtig das ist, was dem Buddha dazu einfällt. Was der dazu sagt und was auch sozusagen in den Lehrreden dokumentiert ist. Ich bin immer wieder gezwungen, aus der Vielfalt so Beispiele rauszusuchen, damit das Ganze nicht uferlos wird. Ich fange mal an mit den naheliegenden und praktischen Aspekten. Und es beginnt damit, dass wir einfach zunächst mal feststellen, dass unser Körper ein Instrument ist, das wir für dieses Leben brauchen. Und Instrumente sollte man pflegen. Nur dann sind sie einsatzfähig, nur dann kann man sie gebrauchen und dann machen sie keinen Ärger. Und das bedeutet, dass wir entsprechend dann, ja, wenn Krankheitssymptome auftauchen, nicht einfach nur zur Kenntnis nehmen, sondern durchaus versuchen, die Symptome auch zu behandeln, dass wir unsere Arbeitskraft, wenn sie da niederliegt oder geschwächt ist, dass wir versuchen, sie wiederherzustellen, aber als Kraft im weiteren Sinne für unseren Chef, aber auch für ja, die Gestaltung des eigenen Lebens. Und dass man natürlich versuchen sollte, Schmerzen, wo man sie hat, loszuwerden. Und der Buddha war der Letzte, wirklich der Letzte, der gesagt hat, könnt ihr alles ignorieren, macht nur Metta so ungefähr, dann wird's schon gut. Ja? Das hat alles seinen Platz. Aber wie gesagt, wenn der Körper ein wichtiges Instrument ist, will der auch so behandelt werden, dass man ihn anständig ja, benutzen kann. Und der Buddha war sich nicht zu schade, den Mönchen, den Menschen zu sagen, ihr müsst euren Körper waschen, ihr müsst ihn sauber halten. Und er hat ihnen sogar gesagt, ihr müsst die Zähne putzen, ja, damit es nicht schmutzig ist. Und etwas war in der damaligen Zeit eigentlich sehr praktisch. Die Menschen damals lebten sehr naturnah. Und die Mönche insbesondere und die Nonnen, die waren ja ständig, außer der Regenzeit, waren die ständig auf Wanderschaft. Das heißt, sie waren auch ständig in der Natur und waren ständig in der Bewegung. Und das war ein ganz wichtiger Grundsatz, um Gesundheit damals zu erhalten. Sollte man gar nicht unterschätzen. Dazu kommt, dass der Buddha schlicht auch empfohlen hat, dass man sich seinem Alltag achtsam verhält, dass man guckt, was man macht, um vor Krankheiten sich zu schützen. Achtet drauf, wenn schlechtes Wetter ist, dass ihr euch keinen Zug holt, dass ihr euch keine Erkältung holt. Oder wenn die Sonne auf euch runter brennt, dass ihr euch keinen Dachschaden holt. Den zweiten Punkt hatte ich schon erwähnt, ist die gesunde Ernährung. Da hat er relativ viel dazu gesagt. Zum einen, man soll auf die richtige Nahrung achten. Das klingt alles so banal. Ich erkläre es trotzdem, damit es zum Gesamtbild auch passt und wir uns gerade die banalen Dinge auch immer wieder klar machen. Also auf die richtige Nahrung achten. Und damals war hoch im Kurs die Reissuppe. 5 gute Wirkungen, sagt er, hat die Reissuppe. Sie vertreibt den Hunger, stillt den Durst, regelt die körperlichen Gase, reinigt die Blase und bringt unverdaute Speisereste zur Verdauung. Also bevor er über das Nirvana gesprochen hat und die Meditation, hat er erstmal gesagt, Leute, esst richtig. So fängt es an. Und dann kannte er auch eine ganze Reihe von Nahrungsmitteln, von denen man sich nicht nur ernährt, sondern die auch wirklich heilfördernde Wirkung haben. Er nennt sie Butterschmalz, frische Butter, Öl, Honig, Melasse. Wenn zur rechten Zeit zu sich genommen, dann hat das eine heilende Wirkung. Der nächste Punkt ist, dass man auch die richtige Menge isst. Da haben wir ja auch manchmal das Problem. Der Maßstab dabei ist eben nicht, wie viel Lust habe ich jetzt noch, Dinge in mich reinzustopfen, sondern der Maßstab ist, / sollte sein, was esse ich, wie viel esse ich, damit dieser Körper gesund ernährt wird, damit ich ihm nicht darüber auch nur Schaden zufüge, in seine Funktion ihn einschränke, sondern ihn so erhalte, dass er optimal auch für den Läuterungsprozess zur Verfügung steht. Ich hatte den König Parsenadi schon mal kurz erwähnt. Ich will diese Story noch mal in Erinnerung rufen, weil sie mir so gut gefällt. Also Parsenadi, der ein treuer Anhänger des Buddha war, kommt wieder einmal zu ihm zu einem Gespräch und es hieß schnaufend, nicht? Schnaufend kam er zu dem Buddha. Und der Buddha wusste natürlich, was los ist, nicht? Und hat ihm bedeutet, Junge, iss ein bisschen weniger, aber nicht gesagt, fress nicht so viel, sondern wie sich das für einen Buddha gehört, hat er das in Verse gefasst. Für einen Menschen, der immer besonnen ist, der Maß zu halten weiß bei eingenommener Mahlzeit, für den gibt es nur geringe Schmerzen. Langsam altert er, seine Lebenskraft bewahrend. Und da Pasenadi, wie gesagt, ein Anhänger des Buddha war, hat er einen seiner Diener geholt und gesagt, diesen Vers lernst du bitte auswendig und jedes Mal, wenn das Essen aufgetragen wird, sagst du mir den Vers. Und dafür werde ich dich auch reichlich belohnen. Und da hat er es auch gemacht. Ja, er ist immer angetanzt, hat diesen Vers losgelassen. Und irgendwie hat Pasenadi die Kurve gekriegt und es hieß dann am Ende, und schließlich begnügte er sich mit einem kleinen Schüsselchen Reis. Das muss ihm bekommen sein. Aber für den Orden, also für die Nonnen und Mönche, gab es erweiterte Regeln. Die Laien hatten ja an vielen Ecken einfach noch ein Stück Narrenfreiheit. Die konnte man nicht so streng rannehmen wie die Dhamma-Profis, die im Orden schneller vorankommen wollten. Und denen hat der Buddha noch eine andere, neue Regelung gegeben. Er sagte zu ihnen, ich nehme das Essen nur einmal zu mir. Das Essen einmal zu mir nehmend, erfahre ich Gesundheit, Freisein von körperlichen Beschwerden, Leichtigkeit des Körpers, Stärke und Wohlbefinden. Ich sage hinzu, das ist eine Anweisung in und für eine bestimmte Lebenssituation. Und die Regel lautete damals, essen nur am Vormittag, das heißt morgens Frühstück und bis zum Sonnenhöchststand eine weitere Mahlzeit und dann bis zum nächsten Tag, nächsten Morgen nichts mehr. Nicht mit dem Ergebnis, dass man nun tot zusammenbricht, sondern mit dem Ergebnis, dass das für diesen Körper, für den Organismus eine heilsame, gesunde Wirkung hat. Aber nochmal, das ist eine andere Lebenssituation. Wenn du im Bau arbeitest, brauchst du abends wahrscheinlich ein bisschen mehr, als wenn du Nachmittag meditierst. Aber das nur am Rande. Und das Letzte, was zu den ganz allgemeinen Ratschlägen des Buddha gehört, ist, dass man Medikamente nimmt, wenn man krank ist. Nicht? Damals gab es schon eine Medizin. Sah ein bisschen anders aus als heute. Da gab es sicher nicht diese Mengen von unterschiedlichen Arzneien, die man heute kennt, garantiert nicht. Sondern da war Rinderurin, glaube ich, gegorener Rinderurin war das Medikament, das hoch im Kurs stand. Aber auch bestimmte Heilmittel von Pflanzen wie die Mirabolan-Frucht, die offensichtlich gut gewirkt hat. Und um das noch zu vervollständigen, damals gab es natürlich auch schon Ärzte. Der bekannteste davon war der Jivako, der nicht nur Leibarzt am königlichen Hof war, sondern auch der Leibarzt des Buddha und des Sangha. Also das war damals ein ungeheures Privileg, wenn man krank wurde und ja, wenigstens geografisch in der Nähe war, hatte man einen Arzt zur Verfügung, der sich auch mit Werbe um diese Dinge gekümmert hat. So, ich komme zu einem Punkt, der vielleicht im Dhamma-Zusammenhang interessanter ist. Was sind denn die geistigen Möglichkeiten, mit Krankheit umzugehen? Also wie ist es denn mit der Behandlung des Körpers über die Psyche, also nicht über Pille, gesunde Ernährung etc.? Und da gilt ganz generell, dass die innere Harmonisierung, dass die innere Beschwichtigung, Beruhigung und geistige Klärung des A und O des gesamten Heilungsprozesses ausmacht. Und da habe ich auch ein paar Beispiele rausgesucht, die das ein bisschen erläutern. Den Namen Nakula Pitta habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Und von ihm heißt es, er war eines Tages von einer Krankheit befallen, war leidend und schwer krank. So sagt uns der Text. Und seine Frau, recht? Frauen sind ja oft die Mediziner im Haus, seine Frau spricht zu ihm, weil sie vermutet, der hat gar nichts Körperliches, der ist gar nicht sozusagen physisch krank, sondern hat irgendwelche psychischen Probleme. Sie vermutet, dass er sich Sorgen macht um die Familie, um sie. Man muss wissen, Nakula Pitta war zu dieser Zeit schon sehr alt. Da spricht sie ihn an und sagt, möchtest du doch Hausvater nicht voller Sorgen dahin sein? Qualvoll stirbt man, wenn man voller Sorgen ist. Getadelt hat der Erhabene den sorgenvollen Tod. Vielleicht denkst du, die Hausmutter Nakula Mata wird nach meinem Tode nicht mehr imstande sein, die Kinder zu ernähren und den Haushalt weiterzuführen. Doch das darfst du nicht denken. Denn ich verstehe mich darauf, Baumwolle zu spinnen und Wolle zu verarbeiten. Und dadurch bin ich sehr wohl imstande, die Kinder zu ernähren und den Haushalt weiterzuführen. Mögest du daher nicht voller Sorgen dahinscheiden. Qualvoll stirbt mein Hausvater, wenn man voller Sorgen ist. Getadelt hat der Erhabene den sorgenvollen Tod. Und das ist nur ein Beispiel, wo sie ihm eine vermutete Sorge nimmt. Und sagt auch, du brauchst dir auch keine Gedanken zu machen, wenn du vielleicht tot bist, dass ich nicht mehr zu dem Buddha hingehe und mir die Lehrreden anhöre. Das werde ich weitermachen. Und du brauchst auch keine Angst zu haben, dass ich vielleicht meine innere Ruhe noch nicht gefunden habe. Die habe ich sehr wohl gefunden. Mach dir keine Sorgen, dass ich vielleicht in Bezug auf die Silas ein bisschen lockerer umgehe oder dass ich vielleicht sogar noch mal heirate. Kannst du alles vergessen, sei ganz unbesorgt an dieser Stelle. Und dann heißt es, als der Hausvater Nakula Pitta so von der Hausmutter Nakula Mata ermahnt worden war, legte sich plötzlich die Krankheit. Er erhob sich von seinem Krankenlager und hatte die Krankheit überstanden. Also hier ist einfach nur angedeutet, dass es da psychosomatische Zusammenhänge gibt. Nicht alles, was der Körper hat, ist einfach ein physisches Problem. Oft ist es nur die Widerspiegelung von inneren Zwängen, von Drang, von Druck, von Sorge, die man hat. Und wenn es gelingt, so etwas wie eine emotionale Spannung oder Entspannung, muss man an der Stelle jetzt sagen, herbeizuführen, dass damit auch gewährleistet ist, dass plötzlich der Körper auch wieder ganz anders reagiert und gesund wird. Etwas Ähnliches, aber jetzt vom Niveau her gesehen, noch eine Stufe oder mehrere Stufen weiter oben, ist die Geschichte mit dem Mönch Girimananda. Von dem heißt es auch, er war irgendwann schwer krank. Der Buddha erfuhr das und sagte, Ananda, mach doch mal Folgendes, geh mal zu dem hin, gib ihm 10 ganz zentrale und tiefe Betrachtungen und wenn er diese Betrachtungen ernsthaft macht, kann es sein, dass sich die Krankheit legt. Und Ananda macht das. Wenn du Ananda, jetzt Zitat, zu Mönch Girimananda hingehen und ihm 10 Betrachtungen weisen willst, so mag es sein, dass nach dem Anhören der Krankheit des Mönches Girimananda auf der Stelle schwindet. Welches sind die 10 Betrachtungen? Die Betrachtung der Vergänglichkeit, der Ichlosigkeit, der Unreinheit, des Elends, des Aufgebens, des Entsüchtens, der Erlöschung, der Reizlosigkeit allen Daseins, der Vergänglichkeit aller Daseinsbildungen, die Achtsamkeit bei Ein- und Ausatmen. Das will ich jetzt gar nicht erklären, sonst wären wir Mitternacht fertig. Das braucht man an dieser Stelle auch gar nicht zu erklären. Aber ihr merkt, dass der Buddha an dieser Stelle sagt, wenn der Geist in einer bestimmten Weise in Ordnung kommt, hat das unmittelbare Rückwirkung auf das körperliche Befinden. Nun sind das sehr hohe Betrachtungen. Nicht? Die Nakula Mata vorhin hat nur mehr oder weniger gesagt, du, Baba, mach dir keine Sorgen, es geht schon. Und er kannte seine Frau und hat geglaubt, ja, dann ist das ja auch in Ordnung. Aber hier geht es ja um, ja, praktisch die tiefsten Betrachtungen, die man überhaupt anstellen kann. Also das ist eine Hausnummer, die wir jetzt mal zur Kenntnis nehmen. Ja, ja, das gibt es, das eine oder andere hat man schon vielleicht mal näher kennengelernt. Aber in der Praxis ist das eine Dimension, wo wir noch nicht zu Hause sind. Weil es hier im Grunde darum geht, in der Betrachtung, dann auch in Bezug auf den eigenen Körper, jede Art von Anhaften, von Identifikation, von Greifen und so weiter zu durchschauen und sein zu lassen. Und wenn das der Fall ist, wenn das gelingt, ja, dann zeigt der Körper auch ganz andere Eigenschaften als vorher, wo wir eben genau das Gegenteil gemacht haben, wo den Körper ja zum Ich erklärt haben oder zumindest zum Mein erklärt haben. Eine ja, letzte will ich nur nennen, weil uns die Zeit so ein bisschen sonst davon rast. Anatta Pindiko, auch so ein Fall, der ja auch inzwischen sehr alt geworden ist, auf dem Sterbebett liegt und jetzt auch nach spiritueller Unterstützung ruft. Und da ist es so, dass der Buddha Sariputta hinschickt und sagt, hilf dem mal. Und er kommt auch und gibt ihm folgende Übung auf. Da hast du den Hausvater, dich so zu üben. Das Auge werde ich nicht anhangen lassen und nicht das, an das Auge gebunden sein, wird mein Bewusstsein. Also hast du dich, Hausvater, wohl zu üben. Da hast du dich also zu üben. Das Ohr werde ich nicht anhangen lassen und nicht an das Ohr gebunden sein, wird mein Bewusstsein. Also hast du dich zu üben. Die Zunge, den Leib, also die ganze Latte, die an Körpersinnen da ist. Immer soll Anatta Pindiko üben, danach werde ich nicht greifen und mein Bewusstsein, mein Vinyana wird dem nicht nachgehen, sondern ich werde distanziert diese Dinge betrachten. Und so geht Sariputta mit diesem Kranken die ganze Litanei durch von allen möglichen Dingen, an denen man überhaupt anhaften kann. Ich habe jetzt zitiert die Sinnenfähigkeiten, die Sinnesorgane. Dann werden genannt die Sinnesobjekte, auch an denen soll man nicht greifen. Die Bewusstseinsakte, die entstehen, nicht greifen. Die Berührung, die immer auftaucht nach Bewusstseinskontakten, das Gefühl, die Wahrnehmung, nicht danach greifen. Nicht nach festem Greifen, nicht nach flüssigem Greifen, nicht nach feurigem, nicht nach Windgreifen, nichts, also auch nach den Datus nicht greifen. Nicht nach den fünf Kandas greifen. Also geht die ganze Litanei durch, dass man nach überhaupt nichts in dieser Welt greifen soll, nichts als Identifikationsobjekt haben soll. Und ihr werdet es nicht staunen, auch werdet staunen, auch das hat geholfen, aber nicht sehr viel Sariputta muss erleben, dass Anatta Pindiko bald stirbt. Ja. Aber er war am Rande seines Lebens, er war in einer Sondersituation. Und der Mönch sagt auch, normalerweise wird einem Laien sowas nicht gesagt. Das kann der weder begreifen, noch kann der das in die Realität umsetzen. Aber Anatta Pindiko, der ja auch ein langes Dhamma-Leben hinter sich hat und auf dem Sterbebett lag, der hat natürlich eine ganz andere innere Offenheit auch für Themen, die sonst nicht auf der Tagesordnung standen. Das nächste wichtige Hilfsmittel, das jetzt auch schon Anwendung findet im Moment, ist die Geduld. Weil in manchen karmischen Konstellationen kannst du nichts anderes machen bei einer Krankheit als Geduld zu haben. Also wenn der Arzt sagt, ich habe alles probiert, Sie sind austherapiert, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll, wenn ein Medikament noch nicht erfunden ist, ein Impfstoff noch nicht erfunden ist, wenn eine Operation irreparabel verlaufen ist oder wenn es einfach keine Diagnose gibt, wenn der Arzt sagt, ich weiß nicht, was los ist. Ja. In so einer Situation ist eine Umgangsmöglichkeit mit Krankheit die Geduld. Aber Geduld nicht, so muss ich jetzt auf die Zähne beißen und durch, bis es aufhört. Sondern Geduld heißt ein Hinnehmen in dem besseren Wissen. Dass das seine Gründe hat, dass das nicht bleibt, dass das sich irgendwann irgendwie auflöst. Weil jede Form von Gegenwendung, warum gerade ich, muss denn das sein und wann hört denn das endlich auf und ich bin der Einzige, dem es so schlimm geht. Ja. Jede Form von Aversion, von Depression, von ja, Widerwille, also alles, was so Krankheiten wegdrücken, abwehren will, ist ja die beste Garantie, dass man es nicht los wird. Wir haben ja bei den Beispielen vorher schon gesehen, da wo der Druck meinerseits weggenommen wird, ja, wo ich von der Krankheit zurücktrete, sag es mal bildhaft, tritt die Krankheit auch von mir zurück. Also dieses Annehmen ohne Gegenwehr ist das, was alte karmische Belastungen auflöst. Und damit sind sie weg. Über kurze Welle. Kurzes Beispiel, was der Buddha selbst praktiziert hat. Er war ja mal eingeladen bei diesem Mönch Chundo und hat dieses Schweinefleisch da gegessen. Und danach heißt es, hat er blutiges Erbrechen mit starken Schmerzen stellten sich ein. Lebensgefährlich. Auch diese hat denn der Erhabene klar bewusst erduldet, ohne sich verstören zu lassen. Also das ist das Geheimnis, wo körperliche Krankheit auftritt, und das kann man ja nicht vermeiden, dass man dann nicht noch ein zweites Problem, einen zweiten Problemkreis eröffnet, in dem der Geist auch noch rebelliert und sich darum noch kümmert und alles Mögliche aussieht, was ja den zusätzlichen zweiten Pfeil noch ausmacht. Dann ist mir aufgefallen, das weiß man auch, nur dass man es mal erwähnt, dass Krankheit immer auch mit zwischenmenschlichen Beziehungen zu tun hat. Es ist ja ein Unterschied, ob ich in einer solchen Situation auf mich allein gestellt bin oder ob ich Unterstützung habe. Ob ich nur auf mich achte oder ob ich auch auf andere achte. Und wenn ihr die Lehrreden mal lest, da werdet ihr feststellen, dass immer mal wieder zum Ausdruck kommt, dass sich die Menschen auch gekümmert haben um das körperliche Wohlbefinden des anderen. So wie das in unserer Floskel ist, wie geht's? Das ist bei uns zu einer Floskel erstarrt. Und in den Lehrreden taucht es immer wieder auf, dass jemand fragt, sich kümmert, wie ist denn dein Gesundheitszustand? Beispielsweise, wenn man den Buddha bittet um Belehrung, da schickt man jemanden hin und sagt, frag den mal was. Und da soll der sagen, lieber geh zu dem Erhabenen, bring dem Erhabenen zu Füßen meinen Gruß da, frag ihn, ob es ihm gut geht, ob er auch keine Beschwerden hat, ob er bei Kräften ist, ob es ihm auch an nichts fehlt. Oder bei Anatta Bindiko, den ich vorher erwähnt habe, da kam Sariputta nicht einfach rein und hat gesagt, so, setz dich mal hin jetzt habe ich 10 Betrachtungen für dich. Wenn du die richtig machst, ja, dann wird es dir besser gehen. Sondern er fängt das Gespräch an, fühlst du dich, Hausvater, schon wohler? Geht es dir etwas besser? Nehmen die Schmerzen wieder ab oder nicht? Merkt man, dass sie nachlassen oder nicht nachlassen? Er sagte, nee, sie lassen nicht nach, nur am Rande. Ja. Nur um zu zeigen, dass es auch eine Frage ist, wie gehen Menschen miteinander um? Oder genügt es eben nicht zu sagen, ah, wie geht's? Ah, gut, ja. Hm. Sondern als aufrichtiges Interesse. Aber das Verbale allein ist auch hier nicht ausreichend, sondern es ist oft gefordert, dass auch tätige Hilfe auftaucht. Da gibt es eine Episode, die in einem gewissen Sinne sehr bemerkenswert ist über den Stand des Ordens damals. Fakt war, dass der Buddha mit Anando das Kloster inspiziert hat. Und da finden Sie einen Mönch auf dem Boden liegen in seinem eigenen Dreck. Der war an Ruhe erkrankt, eine unschöne Szene. Und dann fragen Sie ihn, was hast du denn so weiter? Ja, das und das. Und da fragt der Buddha jetzt, weshalb pflegen dich die Mönche nicht? Warum machen die nichts? Dann sagt er, auch ich, Verehrungswürdiger, habe den Mönchen früher nicht geholfen. Daher pflegen sie mich jetzt nicht. Und das war ein ganz wichtiger Punkt für den Buddha, dass er bei den nächsten Generalversammlung des Klosters das auf die Tagesordnung gebracht hat und eine Regel eingeführt hat mit bestimmten Zuständigkeiten. Wenn jemand krank ist, wenn X krank ist, muss Y sich kümmern. Beispielsweise der Lehrer oder der Fürsorger, wie auch immer. Und es ist insofern etwas bedauerlich, dass diese Regel eingeführt werden musste, weil das natürlich zeigt, dass der Entwicklungsstand des Ordens damals schon ein bisschen so am Abbröckeln war. Denn da, wo Mitempfinden, da, wo Solidarität, da, wo Verständnis füreinander selbstverständlich ist, da lässt man auch niemanden liegen. Und offensichtlich war das schon ein bisschen aus dem Ruder gelangt, dass der Buddha hier eine Regel einführen musste, was er übrigens immer gemacht hat. Er hat immer dann erst Regeln eingeführt, wenn irgendein Missstand aufgetaucht ist. Ich komme langsam zu Ende. Aber ich will die Perspektive noch ein bisschen eröffnen für das nächste Mal, weil wir ja die Dinge mehr grundsätzlicher noch angehen als jetzt. Wir sind dabei, wie geht man mit Krankheiten um? Da habe ich ein paar naheliegende Dinge gesagt, die einem selbstverständlich sein können. Ein paar Übungen genannt, die eher so einen buddhistischen Hintergrund haben. Und hier will ich als nächstes etwas sagen, was ich einfach karmische Vorsorge nenne. Karmische Vorsorge. Warum? Ich habe hier vorhin die M135 zitiert, in der der Erwachte sagt, Krankheit entsteht durch übles Verhalten anderen Wesen gegenüber. Das heißt, alle Krankheiten jetzt haben ihre Bedingungen in früheren Zeiten. Und der Umkehrschluss ist, wenn ich künftig mit Krankheit wenig zu tun haben will oder gar nicht, dann muss ich ein anderes Verhaltensmuster mir angewöhnen. Und das Grundlegende, das ergibt sich aus dem Vorangegangenen, dass man anderen Wesen nicht auf üble, gewaltsame Weise begegnet. Nur ein Satz, da behandelt wieder irgendeine Frau oder ein Mann die Wesen nicht heftig und qualvoll, geht nicht mit Fäusten, mit Steinen, mit Stöcken und Waffen gegen sie vor. Das und das so vollzogen, führt entweder in übermenschliche Welt oder als Mensch wiedergeboren, führt in einen Status, den man relative Gesundheit nennen kann. Ein anderes ist das richtige Verhältnis zur Krankheit. Und zwar inneres Verhältnis. Nicht wie gehe ich da im praktischen Handeln um, sondern wie ist meine Haltung dazu geistig. Da gibt es eine häufige Haltung, die auch im Kanon schön dokumentiert ist, einfach ignorieren. Nicht äußerlich, wie gesagt, sondern so von der inneren Beziehung. Das ist die verblendete Sicht der Realität. Der Buddha nennt das Rausch. Drei Arten von Rausch gibt es. Welche drei? Den Jugendrausch. Ich werde nie alt, ich bleibe immer gesund. Der Gesundheitsrausch, das ist das, was uns angeht, und der Lebensrausch. Und jede Rauschsituation, auch außerhalb alkoholisierter Zustände, ist ein Zustand, in dem man die Dinge nicht klar sieht. Und Gesundheitsrausch heißt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass ich je krank werden kann. Und es mag in jüngeren Jahren durchaus so der Fall sein, dass man nur merkt, ich werde größer, ich werde stärker, ich kann immer mehr. Der Opa ist krank, aber es geht mich das an. Ja. Man hat in der eigenen Erfahrung nur Zunahme an Kraft und Energie und körperlichen Möglichkeiten. Der Körper funktioniert nach Wunsch und Willen, um die eigenen Lüste und Freuden sozusagen einzuhalten. Das ist Jugendrausch. Ein Gesundheitsrausch. Und die Konsequenz daraus ist, dass man aus dieser rauschhaften Situation auch übermütig wird und Dinge tut, die man nicht tun sollte. Betört vom Jugendrausch, vom Gesundheitsrausch oder vom Lebensrausch führt der unkundige Weltling einen schlechten Wandel in Werken, einen schlechten Wandel in Worten, einen schlechten Wandel in Gedanken. Dadurch aber, dass er in Werken, Worten und Gedanken einen schlechten Wandel führt, gerät er bei der Auflösung des Körpers nach dem Tode in niederes Dasein, auf eine Leidensfährte in Daseinsabgründe in die Hölle. Betört vom Jugendrausch, Gesundheitsrausch oder Lebensrausch, gibt der Mönch seine Übungsregel auf und kehrt zum niedrigen Weltleben zurück. Soll heißen, dass diese Scheinsicherheit, ich werde nie alt, werde nie krank und ich sterbe auch nie. Der Kopf sagt, das ist ganz anders, aber das Gefühl sagt, mir doch nicht, alle anderen ja ich nicht. Dass diese falsche innere Haltung zu falschem Verhalten führt, weil diese Haltung zu Leichtsinn und Rücksichtslosigkeit führt. Und das ist genau die geistige Grundlage für das, was ich vorhin erklärt habe. Nicht, man geht mit den anderen anders um, als man soll. Man wird egozentrisch, rücksichtslos und die anderen sind nur Spielmaterial. Mit dem Ergebnis, ja, irgendwann werde ich die Quittung dafür haben. Und das Gegengift, das nenne ich, und dann, so haben wir Krankheit für heute erledigt. Das Gegengift gegen den Gesundheitsrausch ist eine der fünf täglichen Betrachtung. Also eine alternative, eine richtige Sicht auf diese Rauschzustände. Aus welchem Grunde aber soll man öfter bei sich erwägen, dass man der Krankheit unterworfen, der Krankheit nicht entgehen kann? Die Wesen sind während ihrer Gesundheit erfüllt vom Gesundheitsrausch. Durch den betört sie in Werken, Worten und Gedanken einen schlechten Wandel führen. Wer aber jene Tatsache öfter bei sich erwägt, bei dem schwindet dieser Gesundheitsrausch entweder ganz oder er wird abgeschwächt. Damit soll es für heute sein. Bewenden haben wir gezeigt, ihr habt jetzt gesehen, wo die Richtung des weiteren Vortrages hingehen wird, dass man mehr in die tiefen Dimensionen vorstößt und mehr guckt, wie ist die geistige Dimension des Ganzen. Und das war eine Menge Holz für so eine Einführung. Aber da wir in einer Situation der Krankheit uns bewegen, müssen wir uns entsprechend auch gesunden.